Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Die Worte The End erscheinen ja für gewöhnlich am Ende eines Films, aber genau umgekehrt ist es bei einem Film, der auch noch diesen Titel trägt und bei uns ein ganzes Stück später in den Kinos aufschlägt als überall woanders. Er lief bereits auch auf dem Filmfest Hamburg schon letztes Jahr im September und erscheint hier aber erst am 27. März in den deutschen Kinos. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum Podcast, der einen Anfang hat und wahrscheinlich auch ein Ende, aber irgendwo dazwischen kommt auch noch der Johannes hier vor. Grüß dich.
Ja, hi. Ich gucke mich hier gerade so in unserer Wohnung um und merke, dass der Bunker im Film auf jeden Fall deutlich luxuriöser ist, als wo ich hier wohne.
Ach was. Ja. Das kam jetzt unerwartet, aber ich glaube auch nicht, dass du dieses Rich-Prepping betreibst, was es ja tatsächlich gibt, soweit ich weiß, und was den Regisseur Joshua Oppenheimer zu diesem Werk inspiriert hat. Und Filmfans oder zumindest Leute, die auch mal Dokumentationen schauen, werden aufhorchen bei dem Namen Joshua Oppenheimer. Da war ja was. Johannes, wie ist es denn bei dir? War der dir ein Begriff von seinen Dokumentationen oder wie sieht es aus?
Also ich gucke generell sehr, sehr wenig Dokumentationen. Wenn, sind es Tierdokumentationen und dann freue ich mich über süße Pinguine. Aber ich habe schon mitbekommen, dass The Act of Killing und The Look of Silence zwei sehr gut besprochene Dokumentationen waren. Aber ich habe gerade tatsächlich mal geguckt. Ich habe unter anderem einen Film geguckt, wo Joshua Oppenheimer einer der drei Drehbuchautoren war. Weil kurioserweise hat er am Drehbuch vom Conan Remake mitgearbeitet. Und das ist, finde ich, einfach absurd, dass dieser Regisseur, der so gefeierte Dokumentationen mit ernsten Themen dreht und dann jetzt so eine Apokalypsen-Satiren-Musical vorher aber unter anderem am Conan-Remake mitgewerkelt hat. Das ist eine sehr weirde Kombi, würde ich sagen, oder?
Moment. Das mit Jason Momoa?
Richtig.
Oh mein Gott, okay. Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich Jason Momoa, also heute mag ich ihn tatsächlich sehr gerne. Aber der Conan-Film von, ist der nicht sogar von Markus Nispel?
Richtig, der auch das Texas Chainsaw Remake gemacht hat, genau.
Oh Gott, und Pathfinder, oh, geh mir weg. Okay. Ja, das hat mich jetzt irgendwie völlig getroffen und mein Bild von Joshua Oppenheimer völlig auf den Kopf gestellt. Das von euch da draußen, von denjenigen, die ihn kennen, wird vielleicht auch ein wenig durcheinander gewirbelt durch diesen Film hier, der eben keine Dokumentation ist, sondern sein allererster Spielfilm. Und ja, so von den Grundthematiken ist er vielleicht sogar vergleichbar mit The Act of Killing und The Look of Silence. Aber vom Genre her oder dem, worum es sich so generell dreht, gar nicht. Und womit wir es hier eigentlich zu tun bekommen, Johannes, du hast die Ehre aus deinem Prepper-Bunker heraus. Bitteschön.
Ja, das mache ich sehr gerne. The End ist eine Endzeit-Satire mit Musical-Einlagen und wir begleiten eine Familie samt Angestellten in einem sehr, sehr luxuriösen Bunker und wir wissen lange jetzt auch nicht, wie lange befinden sie sich da eigentlich schon, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit und wir sehen halt ihren Alltag, wie sie irgendwie versuchen, so eine, ja in Anführungszeichen, Normalität dort aufrechtzuerhalten und eines Tages klopft quasi an ihre Tür, beziehungsweise in der, ich würde sagen, Salzmine, wo der Bunker versteckt ist, finden sie eine Frau, die bewusstlos ist. Und daraus entstehen dann Verwicklungen, könnte man vielleicht sagen.
Mhm. Ja, Verwicklungen trifft es und Verhältnisse untereinander, sagen wir es mal so, entspinnen sich daraus. Also eigentlich eine relativ konventionelle Handlung, die aber nicht unbedingt konventionell dargeboten wird. Denn das Ganze ist zum einen eine Endzeitgeschichte, also in einem Sci-Fi-Setting angesiedelt. Und das ist aber immer noch nicht das maßgebliche oder das tragende Element hier, sondern das Ganze ist obendrein auch noch ein Musical. Eine sehr, sehr wilde Mischung. Ich muss dazu sagen, ich wusste gar nicht viel über den Film, nur es ist ein Endzeitfilm und er ist von Joshua Oppenheimer und ich war eben durch seine Dokus so neugierig darauf, was der Mann im Spielfilmbereich macht, dass ich nichts ahnt und naiv zugesagt habe, diesen Screener in Augenschein nehmen zu dürfen, zumindest zu 90%, da sage ich gleich noch was zu. Ja, und wir hatten auch nur 48 Stunden Zeit dafür. Herzlichen Dank natürlich für die Screener. Was hat dich denn an dem gereizt oder wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wahrscheinlich wieder nur im Verteiler aufgepoppt bei dir oder wie verhält sich das?
Nee, ich habe das schon mitbekommen, dass Leute darauf gespannt waren und dass er dann eher mäßig besprochen wurde, als der Premieren auf unterschiedlichen Festivals hatte. Mhm. Aber ich war eigentlich ganz stumpf. Also das fand ich dann schon interessant zu gucken, okay, warum kommt der vielleicht nicht so gut an? Und hey, Tilda Swinton spielt mit. Und
ja,
sobald Tilda Swinton irgendwo mitspielt, da werde ich immer direkt hellhörig. Und dann sind auch noch unter anderem George MacKay, Michael Shannon und Moses Ingram dabei. Und das fand ich dann schon ganz spannend und auch dieses Szenario, so ein Bunker, so eine Satire, da gab es ja auch so, ne, also ich weiß es nicht, ne, Eat the Rich wird überall gesagt, sagen wir es jetzt auch hier einmal, damit es im Podcast fällt, weil darum geht's auch. Es geht um sehr, sehr viel in diesem Film und das kann ja mal besser und mal schlechter funktionieren und da war ich dann schon ganz gespannt drauf, was hier draus gemacht wird.
Ja, wir haben ja auch relativ viel Zeit, die das Ganze in Anspruch nimmt. Also der Film dauert 2 Stunden 28, was, das kann ich schon mal sagen, ich auch sehr gespürt habe, insbesondere in der zweiten Hälfte. Aber die erste Hälfte, muss ich sagen, da war ich schon so ein bisschen hooked. Also der Film, der fängt ja relativ langsam an. Wir werden wirklich in dieses Setting erstmal eingeführt, diese Salzmine. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auf mich wirkte die wie so ein Design oder ideentechnischer Kompromiss aus dem, was wir in Star Wars Episode 5 als Rebellenbasis gesehen haben und was dann in Episode 8 auf Crate abging. Aus irgendeinem Grund musste ich da ständig dran denken.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich nicht an Star Wars denken, aber ist es immer gut, Star Wars in einem Podcast zu erwähnen.
Insbesondere mit dir.
Also tun wir das auch. Genau, und auch natürlich, weil Moses Ingram ja in der diskutablen Obi-Wan Kenobi-Serie mitgespielt hat als Hauptantagonistin. Und da fand ich auch ganz spannend, sie hier mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen.
Ja, ich kannte sie ja vorhin schon aus The Queen's Gambit auf Netflix. Da war sie ja auch in einer Nebenrolle. Da mochte ich sie eigentlich sehr gerne. Und ja, kleiner Hot-Take, ich fand sie in Obi-Wan an sich gar nicht mal schlecht. Also die hat ja wirklich auch viel Hass damals abbekommen, wo sich dann ja irgendwann auch Ewan McGregor gegengestellt hat als Produzent, ne? Aber ja gut, die Serie an sich war diskutabel, aber hört gerne in die Staffel-Recap rein. Also die Besetzung hat mich auch angelockt. Joshua Oppenheimer hat mich angelockt und ja, ich fand es von, weiß ich nicht, Endzeit. Und ja, irgendwann hatte ich dann sogar auch was Leuten hören von Musical. Und ich kann mich hier auch outen, George MacKay finde ich ganz großartig. Und da kann ich auch schon mal sagen, er ist hier für mich das hervorstechendste im ganzen Ensemble und auch was gesanglich die ganze Nummer angeht.
Ja, man muss halt sagen, dass Michael Shannon und Tilda Swinton halt, glaube ich, immer gut sind und sie machen halt dann das, was sie immer gut können und das funktioniert
routiniert
halt, genau, weil es einfach diese beiden Charaktere sind und sie spielen halt so überspitzte Figuren. George MacKay ist halt ganz klar der Sympathieträger, also er ist da aufgewachsen, er wird, ich würde sagen, man kann indoktriniert sagen und nach mit dem Auftauchen von der jungen Frau gespielt von Moses Ingram fängt er halt an, Dinge zu hinterfragen und die beiden sind dann halt auf jeden Fall die, mit denen wir sympathisieren können. Vielleicht auch noch die Angestellten, die irgendwie auch eine weirde Beziehung zu dieser Familie haben. Und ja, das war halt auch, der ist ja tonal sehr komisch. Also der nimmt sich ja irgendwie schon in gewisser Weise ernst, aber die Figuren sind ja alle, außer vielleicht Moses Ingram und George McKays Figuren, alles so weirde Stereotype, Klischees oder übertriebene Figuren.
Karikaturen.
Genau, richtig. Das ist schon ein obskurer Mix, würde ich sagen.
Ja, wo sie bei Tilda Swinton in meinen Augen vielleicht sogar noch mehr all in hätten gehen können, was Übertreibung angeht, weil die Frau, die kann das ja. Also die hat ja zum Beispiel eine total skurrile Rolle in Bong Joon-ho's Okja auf Netflix, ne? Oder auch noch in ein paar anderen Rollen, die sie mal gespielt hat. Und da hätte ich mir vielleicht sogar noch mehr Mut gewünscht, jetzt wirklich total zu übertreiben. Und ich muss sagen, ich finde es interessant, dass du den Film als so eine Satire wahrgenommen hast. Weil, also klar, es waren so überspitzte Elemente und die Figuren oder deren Habitus auf jeden Fall. Aber so richtig von der Tonalität her habe ich da auch meine Schwierigkeiten mit gehabt. Und im Hinblick jetzt auch auf das Verhältnis Gesangsszenen und Dialoge, mir haben die Gesangsszenen tatsächlich deutlich besser gefallen. Und normalerweise ist das eigentlich bei Musicals, also ist nicht so, dass ich jetzt mit Musicals gar nicht klarkomme, aber es gibt halt welche, die funktionieren für mich und dann welche eher weniger. Gruß an Emilia Perez. Aber normalerweise ist es bei mir so, wenn ich mit einem Musical nicht klarkomme, dann sitze ich da so, oh ja, okay, jetzt schon wieder die nächste Gesangseinlage. Also zum Beispiel bei Joker 2 hat letztes Jahr, die Gesangseinlagen haben für mich eigentlich nur den Handlungsfluss gehemmt und dann ging es irgendwie weiter. Und hier, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich durch die Dialogszenen manchmal echt schon so ein bisschen durchgequält, auch schon in der ersten Hälfte. Und ja, die Gesangsszenen waren für mich dann immer so ein bisschen so kleine Cups, wo ich mich dann so ein bisschen dran festgehalten habe. Wie sah es bei dir aus?
Ja, ich merke inzwischen, also ich habe immer gedacht, ich mag keine Musicals, aber es ist gar nicht das Problem. Ich glaube, ich hatte die Musicals, die ich geguckt habe, da mochte ich halt die Songs nicht. Also ich meine, ne, dieses Jahr ist ja auch mit Better Man schon richtig, richtig gutes Musical gestartet und das, obwohl ich gar kein großer Fan von Robbie Williams bin. Und da sind halt richtig geile Choreografien auch drin, ne? Und The End ist halt das genaue Gegenteil, ne? Also du hast ein sehr kleines Figurenensemble, du hast ein, man könnte es auch Kammerspiel nennen, weil wir die große Zeit in einem sehr begrenzten Setting uns befinden und das meiste sind so ruhige klassische Stücke. Manchmal wird ein bisschen dazu getanzt, aber das bleibt alles schon sehr, sehr klein und ja, arthousy, könnte man sagen. Ich fand die oft auch gut. Ich fand die nicht immer gut. Michael Shannon kann halt überhaupt nicht singen, aber es hat halt auch irgendwie zur Figur gepasst.
Ja.
Ja, und ich muss auch, also, und der Film hat natürlich auch, ich finde es inzwischen, also ich habe auch mal Zeit lang gesagt, ja, Filme sind zu lang, aber irgendwie finde ich es inzwischen auch ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, weil ein Film soll sich so viel Zeit nehmen, wie er möchte und wenn ein Film 5 Stunden lang sein soll, dann soll er das sein. Mhm. Aber holy moly, also also ich bin auch lange nicht mehr bei einem Film so sehr abgeschwiffen, ich weiß nicht, ob es erst in der zweiten Hälfte war, vielleicht auch schon ab dem zweiten Drittel, weil weiß ich gar nicht. Also ich meine, ich habe den Film jetzt vor 2 Tagen gesehen und ich kann nicht mal mehr alles sagen, was in der zweiten Hälfte passiert ist, weil der Film so vor sich hin
dümpelt,
vegetiert wie seine Figuren in dem Film. Also das, auf einer Metaperspektive ist das vielleicht clever, aber das macht das Seherlebnis nicht besser.
Nee, also es ist zumindest einfach kein bisschen unterhaltsam dadurch. Vielleicht soll es ja auch so sein. Ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob der Film einen irgendwie auf der Metaebene gezielt zermürben will, vielleicht auch. Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der Antrieb, wobei mir auffiel, dass die Gesangseinlagen in der zweiten Hälfte dann schon abnahmen. Am Anfang ist schon relativ viel. Also George McKay hat ja, glaube ich, die allererste und da muss ich einfach sagen, da reißt er den Film einfach für mich an sich. Er hat auch eine durchaus ganz schöne Nummer zusammen mit Moses Ingram. Und da muss ich auch sagen, Joshua Oppenheimer, er hat zwar noch nie ein Musical gemacht, aber er hat zumindest verstanden, aus meiner Sicht, wie Musicals funktionieren. Weil anders als bei Emilia Perez, wo einfach Dialoge ein bisschen mit Sprachgesang intoniert werden, Ist es bei The End so, dass, also ich weiß nicht, wie kennst du es aus Musicals? Weil meine Erfahrung ist wirklich, gesungen wird in Musicals eigentlich immer dann, wenn eine Figur etwas im Dialog nicht ausdrücken kann oder aber jetzt eine Erkenntnis hat oder sonst was und eben ihr Seelenleben, ihr Gefühlsleben nach außen kehrt. In der Form. Und dann wird natürlich auch total übertrieben. Und das ist hier auch vorhanden, wenn natürlich in einem kleinen Rahmen. Oder wie ist so deine Sicht darauf als jemand, der sich ja, du meinst ja schon, du tust dich ja eher schwer mit Musicals.
Ja, ich meine, ich kann jetzt, wir haben jetzt Star Wars schon angesprochen, dann können wir jetzt auch noch Star Trek ansprechen, weil da gab es in der zweiten Staffel Strange New Worlds eine fantastische Musical-Folge. Mhm. Die war nicht auf der, also die war formal natürlich ein Musical, aber da war es so grandios, dass in Universe quasi eine, ich weiß, nennen wir es Raumspalte, ich habe keine Ahnung, dafür gesorgt hat, dass die Leute tatsächlich singen, wenn das der Fall ist. Also wenn sie irgendwie emotional hochkochen quasi und irgendwie irgendwas fühlen, dann fangen sie an zu singen. Und das fand ich schon eine sehr, sehr clevere Auseinandersetzung auch mit dem Musical, weil es so ist, wie du es gesagt hast. Genau, und hier wird das, finde ich, auch häufig ganz gut gemacht, auch wenn miteinander gesungen wird, weil es ja nicht nur einzelne Passagen gibt, sondern auch, wo dann mal zu zweit oder mit mehreren gesungen wird. Und das fand ich auch gar nicht schlecht, auch wenn es jetzt nie so der Fall war, dass ich denke, also es gibt halt keinen catchy Song, ne? Also keinen Song, wo ich aufgestanden bin und mittanzen möchte oder den ich mir jetzt nach dem Film nochmal anhören wollte. Und das ist ja, da würde ich sagen, das ist schon irgendwie im besten Fall etwas, was ein Musical auch machen kann, aber muss man sagen, das möchte der hier nicht. Also das sind halt keine großen catchy Songs, sondern das sind halt sehr, es ist intim, wie der ganze Film vielleicht auch sein möchte. Also, oder man könnte auch sagen, dass der Film prätentiös ist.
Ja, das, ja, oh Gott, prätentiös auf jeden Fall. Da, also da triffst du schon, der ist, wie soll man das sagen? Also, ich würde nicht sagen, dass er gar nicht subtil ist, aber er hat einfach nicht viel zu erzählen. Und das, was er zu erzählen hat, das ist vielleicht auch gar nicht mal uninteressant. Aber so nach einer halben bis dreiviertel Stunde habe ich mir gesagt, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Ich habe keine Ahnung, wo du hin willst damit. Aber ich habe es jetzt schon verstanden. Also ihr müsst mir das jetzt nicht 2,5 Stunden lang nochmal und nochmal und nochmal verklickern, was jetzt hier Sache ist. Und da merkst du auch, also der Film, der wiederholte sich in seinen Botschaften. Und das finde ich schade, weil der Kern der Botschaften ist das, was Joshua Oppenheimer auch in seinen Dokumentationen gemacht hat. Ohne das jetzt hier zu weit auszuführen, es geht, also für mich geht es im Film in dem Kern um Selbsttäuschung, um Selbstbetrug. Und das war auch ganz maßgeblich bei seinen vorherigen Dokumentarfilmen der Fall. Oder hast du da für dich was anderes noch rausgelesen?
Nee, also das ist schon das große Thema der Familie, ne? Auch diese vermeintliche Auseinandersetzung, obwohl das ist keine vermeintliche Auseinandersetzung, der Film setzt sich schon damit auseinander, wie kann man selber quasi in einer privilegierten Situation leben, während es um einen herum halt alles vor die Hunde geht. Interessant fand ich vielleicht noch, dass die Figur, die gespielt wird von Moses Ingram, ja so ein diese Überlebensschuld halt plagt. Ja, ne? Also sie hat halt diesen ganzen Grauen überlebt und das ist daran geht sie irgendwie vielleicht zugrunde oder das nagt auf jeden Fall an ihr. Und das wird halt super ernst genommen und andere Sachen, weil wie die ganzen Figuren von Tilda Swinton und Michael Shannon, die sind halt so, das sind so überzogene Karikaturen halt, mit denen man ja auch überhaupt nicht bonden kann. Also man weiß von Anfang an, also das ist auch, ist jetzt nicht so, dass der Film am Anfang tut, nach dem Motto, oh, alles ist schön und alles, die beiden sind von Anfang an sind die weird. Und am Anfang an kann man, von Anfang an weiß man, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Also das ist so klar, wie und da macht der Film dann halt wirklich gar nichts mehr draus. Also was dann in der zweiten Hälfte vor sich hin, also der stagniert. Ja. Das ist ganz absurd. Also, weil man muss ja sagen, das Setting ist toll. Das ist wirklich eine schöne Idee, diese Salzmine, dieser Bunker mit Kunst und allem Möglichen. Das sieht schick aus und man hat einen fähigen Cast und auch die Kamera, die Musik, also handwerklich ist da ganz, ganz viel richtig gemacht. Aber das bringt halt gar nichts, wenn wirklich ab einer gewissen Zeitpunkt einfach da bleibt er einfach stehen und dann wird weiter gefilmt. Ich habe gedacht so, was passiert denn jetzt hier noch? Passiert jetzt hier irgend noch was nach dem Motto, werde ich noch rumgerissen? Wechseln irgendwie noch meine Sympathien? Kommt irgendwie so ein kathartischer Moment, dass irgendwie ne so eine brutale Explosion oder sowas?
Wird dir irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen? Irgendwas? Und zwischendurch habe ich mir wirklich gedacht, weiß nicht, wo du jetzt auch meintest, der Film dreht sich im Kreis. Immerhin hatte ich wirklich so Joshua Oppenheimer vor Augen, der eine Kamera nimmt und dann so, also halt jetzt passend dann irgendwie zu Musical oder was, halt auf der Stelle Pirouetten damit dreht. Ne? Also, dass das irgendwie verweilt in dieser Haltung. Und das hört dann auch nicht mehr auf. Und irgendwann, weiß ich nicht, dreht es sich eigentlich nur so um die Liebeleien und Betulichkeiten zwischen den Figuren. Und bei George McKay und Moses Ingram mag das noch ganz nett anzusehen sein. Aber bei Tilda Swinton und Michael Shannon hat mich das wirklich gar nicht erreicht. Und ich wollte teilweise echt nur noch, dass das aufhört. Und was ich dann, wo du auch meintest, du bist immer wieder mit den Gedanken abgeglitten. Mir ging es genauso. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Setting? Also wir sehen, dass sie da in dieser Salzmine Autos haben. Womit fahren die genau? Der Vater ist irgendwie großer Verfechter von fossilen Brennstoffen gewesen, hat das seinem Sohn förmlich eingetrichtert, mit dem er irgendwie seine Autobiografie schreibt oder der da irgendwie mitmacht auf jeden Fall. Dann, weiß ich nicht, wo beziehen die ihre Lebensmittel her? Gut, es wird einmal gezeigt, dass sie irgendwie da Fische züchten und Pflanzen etc., aber in diesem Setting hat es, also wirklich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll dieser ganze Worldbuilding-Ansatz drumherum, wenn da nichts draus gemacht wird und keinerlei Antworten geliefert werden? Also wirklich, für mich hat sich eine Frage nach der anderen aufgestapelt und aneinander gekettet. Und währenddessen wurde dann gesungen und das fand ich auch gar nicht mal schlecht. Ich möchte auch mal hier diese, weil du ja die Bediensteten erwähnt hattest. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war. Das ist so eine ältere Schauspielerin, ich glaube Bronek Geller heißt die oder Gellerhaar. Die hat, glaube ich, auch mit am besten gesungen für mich. Also die hatte auch eine Gesangsszene relativ am Anfang, da war ich dabei und bei George McKay sowieso, also der hat es wirklich gut gemacht. Ich hatte jetzt auch nochmal gelesen, der hat anscheinend schon mal in irgendeiner Serie gesungen, aber holy moly, der liefert hier wirklich ab, was das angeht. Aber ja, irgendwann hat man sich dann da auch dran satt gesehen und satt gehört und der Film, er läuft halt einfach irgendwann nur noch immer weiter und man fragt sich, wann wird er endlich seinem Titel gerecht, so ein bisschen, ne?
Ja, ich frage mich halt auch, ob ich beziehungsweise ob wir da irgendwas übersehen. Also ich fände es, glaube ich, schon spannend, da irgendwie nochmal, wenn es da mehr Reviews gibt, irgendwie zu lesen, ob Leute da noch mehr drin sehen, weil es ist ja durchaus möglich, dass in so einer Repetition, dass es nochmal irgendwie eine Aussage dazukommt. Und ich finde es auch an sich sympathisch, dass der Film da so gewisse Erwartungen unterläuft und da irgendwie nicht so platt ist, wie zum Beispiel, also ich habe Triangle of Sadness immer noch nicht gesehen, aber ich fand zum Beispiel von Ruben Östlund The Square wirklich unerträglich scheiße. Und weil der wirklich, der auch irgendwie gesagt hat, er sei unglaublich clever, aber wirklich, ich fand ihn unglaublich platt und das mochte ich schon hier, dass der da irgendwie versucht, so Understatement zu betreiben, aber 2,5 Stunden Understatement ist dann halt auch kein Understatement mehr. Also,
ja, ja.
Ja, ich... Das ist ganz merkwürdig. Muss mal auch sagen, ich fand auch Bronagh Gallagher, die fand ich auch ziemlich gut. Die war ja auch, weil ihre Rolle da als Bedienstete ja auch tatsächlich, mit der kann man ja auch mitfühlen. Und um jetzt hier nochmal wieder noch einen absurden Vergleich zu sehen, ich musste sofort daran denken, woran ich sie kenne. Falls Leute aus den 2000ern die Horrorkomödie Botched kennen, mit dem deutschen Zusatztitel natürlich ganz zauberhaft Botched, voll verkackt, kann ich sehr empfehlen. Da spielt sie mit in einer sehr schrägen Rolle.
Okay, ja, ich habe, oh, die hat, also ich lasse hier gerade mal den Blick schweifen in der IMDb, die hat schon wirklich viele Sachen gemacht und auch viele verschiedene. In Shameless war die auch mal drin anscheinend, also mir sagte die gar nichts. Ach doch, warte mal, hier in diesem, okay, in diesem David Copperfield-Film war die auch drin. Also der, wo Dev Patel, glaube ich, David Copperfield spielt. Also der, der vom Casting her komplett, wie man der so schön sagt, farbenblind ist, ne? Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, also hier ist sie neben George McKay für mich am meisten rausgestochen. Ja, Tilda Swinton kann halt nicht schlecht sein. Alles so um sie herum fand ich vielleicht noch mit am besten, was so die, die persönlichen Befindlichkeiten der Figuren angeht. Aber das war dann irgendwann auch einfach wahnsinnig repetitiv. Und wir erfahren dann ja auch schon, also nicht nur, dass man es schon vorher ahnt, was mit ihrer Figur und deren Vergangenheit die Sache einfach ist. Also, dass man schon wirklich sich denken kann, sondern dass wir es auch noch relativ schnell erfahren, dass es wirklich dann so und so ist, ne? Was ich noch einbringen kann, nochmal in Richtung Joshua Oppenheimer, also nicht nur Selbsttäuschung ist drin, sondern natürlich auch, dass Leute sich so mit ihren Schicksalen auseinandersetzen, beziehungsweise, dass sie sich selber irgendwas über sich selbst erzählen, was dann irgendwann zur Geschichte geht. Also vielleicht sogar eine Form der Legendenbildung. Das war ganz stark, wenn ich mich richtig erinnere, in The Act of Killing, aber du hast den ja leider nicht gesehen, ist aber auch wirklich tonnenschwere Kost. Das hier ist auch keine leichte. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir, glaube ich, lieber The Act of Killing an, als noch mal sowas. Also ich will nicht sagen, dass The End ein schlechter Film ist. Aber der hat mich wahnsinnig ratlos zurückgelassen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich, kann ich jetzt hier sagen, und den Bogenschaden zu den 90%, die ich angemerkt hatte, ich bin warum auch immer vorzeitig aus dem Screener geflogen und habe hier leider nicht das Ende von Das Ende gesehen. Aber ich glaube, ich war relativ dicht dran. Aber ja, das hat für mich dann irgendwie auch, also das hat nochmal was wahnsinnig Unbefriedigendes, wenn du wirklich mitten, also Tilda Swinton setzt wirklich gerade an und auf einmal, ja, Screener ist abgelaufen. Das war schon sehr, sehr unbefriedigend. Und der Film an sich ist halt schon unbefriedigend, auf eine gewisse Art und Weise, ne?
Ja, ich kann mich auch irgendwie gar nicht so groß an dem reiben. Also abgesehen, dass man irgendwie sagen kann, bei dem Produktionsmitteln und dem Cast kann man sagen, das ist vielleicht irgendwie verschwendetes Potenzial. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich innerlich groß über den aufregen kann, weil ich denke, ja, das ist ja alles okay und ich verstehe das Thema und das ist in Ordnung und ja, das ist ein Problem und das ist ja doof. Aber das ist ja auch irgendwie, also da frage ich mich, was soll denn ein Film machen? Also der schafft es nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Neues der bringt irgendwie nichts Neues auf den Tisch, würde ich sagen. Also jetzt nichts, was irgendwie schon nicht groß schon mal debattiert wurde, setzt sich auch nicht groß anders damit auseinander. Auch gut, man kann halt sagen, formal macht er das schon, weil es so ein Endzeit-Musical ist und er sich sehr, sehr viel Zeit dafür nimmt. Aber weiß ich auch nicht. Also da wäre es was lieber gewesen, dass ich jetzt hier wütend gewesen wäre und erbost wäre, aber kann ich gar nicht mal sein, weil ich denke, ja, jetzt habe ich das geguckt und mindestens die zweite Hälfte war sterbenslangweilig. Aber ja, also aus dem Film muss ich sagen, am Ende des Jahres weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt noch daran erinnern werde, dass ich den gesehen habe. Und das ist schon irgendwie dann doch bitter.
Ja, das trifft es. So eine gewisse Ratlosigkeit bis Gleichgültigkeit habe ich irgendwie. Also ich würde nicht sagen, dass er komplett misslungen ist.
Nö.
Aber irgendwie ist da irgendwas ist da nicht ganz durchdacht. Vor allem, dass das ganze Konzept drumherum wirkt irgendwie auch sehr halbgar, auch wenn es an sich eigentlich nicht uninteressant umgesetzt ist. Aber ich hatte halt den Eindruck, dass der Film vor allem in der zweiten Hälfte an der eigenen Prämisse so ein bisschen das Interesse verliert und dann eigentlich nur noch halt mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal wirklich Beziehungskisten hantiert, die wir schon tausendfach gesehen haben und auch wieder im Hinblick so auf die Lauflänge. So nach 80 Minuten habe ich mir wirklich gedacht, ja, was haben wir jetzt eigentlich bisher alles? Was ist jetzt bisher eigentlich hier alles so passiert? Und da dachte ich mir dann so, es ist nicht so, dass gar nichts passiert ist, aber für die 80 Minuten doch sehr, 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 sehr wenig. Und noch weniger davon ist wirklich etwas, was mich groß tangiert. Also man hört es jetzt vielleicht raus, ich bin jetzt auch nicht wirklich wütend auf den Film. ich bin irgendwie einfach ein bisschen verwirrt, könnte man eher sagen. Und weiß einfach nicht so wirklich, wo ich den hinstecken soll. Ich kann mir durchaus auch positive Aspekte rausziehen, das haben wir ja gehört, aber so insgesamt ist das ein wahnsinnig undankbarer Film zum Besprechen, wie man jetzt hier vielleicht auch schon merkt.
Ja, total, weil also man kann halt auch wenig auf den Inhalt eingehen und auch die Form ist da jetzt auch irgendwie nicht so interessant genug, leider. Ja, schade. Also, was ich tatsächlich interessant finde, ich finde, man merkt nicht, dass Joshua Oppenheimer vorher Dokumentarfilme gemacht hat, weil letztes Jahr lief ja zum Beispiel auch All We Imagine as Light. Das ist ja ein indischer Film, der ja sehr, sehr gut ankam. Und den fand ich auch, fand ich wirklich gut. Und die Regisseurin Payal Kapadi, die hat halt vorher Dokumentarfilm gedreht. Und das merkt man dem Film sehr, sehr an. Während hier hätte ich das nicht gewusst, also dann hätte ich jetzt, wäre ich glaube ich nicht darauf gekommen zu sagen, oh, das ist das Spielfilmdebüt eines Dokumentarfilmers oder einer Dokumentarfilmerin, weil der doch sehr viel, also ne, ist sehr viel, Inszenierungswut ist zu viel, aber der probiert schon einiges aus. Aber ich meine, er hat ja auch genug Zeit dafür.
Ja, er nimmt sich mehr als reichlich Zeit dafür. Aber dann finde ich interessant, weil dann ist es jetzt eigentlich fast schon so ein Pendant zu dem, wir müssen sagen, wir besprechen jetzt den Film ja Anfang Februar und der kommt ja erst Ende März raus. Wir haben ja letzte Woche, haben wir zwei Hübschen ja Gotteskinder besprochen, kann man ja auch mal reinhören. Und der ist ja auch von einer Regisseurin, die eher so aus dem Dokumentarfilmbereich, also sich da eher so ihre Spuren verdient hat. Und dem merkte man das auch an, weil die akribische Recherche, die spürte man, aber bei der Figurenzeichnung und generell so der Handlung haperte es. Und das sind ja dann eigentlich so die Klischees von so Leuten, die so den Übergang vom einfach ins andere haben. Konnte man ja zum Beispiel auch früher spüren, oh, wie heißt der jetzt nochmal, der die Bourne-Trilogie oder zumindest zwei Teile inszeniert hat, Paul Greengrass. Der hat ja vorher auch nur Dokumentationen gemacht und hat ja dann dadurch auch einen sehr eigenwilligen Ansatz hier mit Shaky Cam und so gehabt, ne?
Ja. Aber ich glaube, ja, haben wir auch alles gesagt zum Film, oder?
Ja, ich denke schon. Ist jetzt auch sehr viel länger geworden und aber der Podcast hier hat ein Ende im Gegensatz. Also der Film hat ein Ende, ich kenne es nicht. Also hat er für mich gefühlt kein Ende genommen oder ein sehr plötzliches, kann man sich aussuchen. Was ich noch gern wüsste, steht am Ende des Films eigentlich nochmal The End da?
Du fragst jetzt natürlich eine Frage und die Antwort, also ich könnte dir die Antwort, ich kann sie dir nicht geben, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnere. Ich kann mich jetzt auch schon nicht mehr erinnern, was alles in der zweiten Hälfte passiert oder nicht passiert ist. Also,
okay. Ja. Sieh's mal positiv, bis dieser Podcast hier erscheint, erinnerst du dich weder an den Film noch an den Podcast, den wir darüber gemacht haben. Ja, ihr da draußen, wenn ihr natürlich Interesse habt an dem Film, ob es jetzt wegen Joshua Oppenheimer ist oder Tilda Swinton, ich glaube, das war ja ein Screener von Mubi, ne? Der wird wahrscheinlich nur ganz kurz ins Kino kommen, wie man das kennt, so zwei Wochen und dann wird er direct to Mubi kommen. Da ist er auch schon nicht schlecht aufgehoben, würde ich sagen, ne?
Ja, ich würde auch sagen, auch wenn ich sagen würde, also rein von den Bildern her muss man sagen, ich glaube, der profitiert schon davon, im Kino zu laufen und im Kino gesehen zu werden, wenn man sich halt auf dieses sehr gemächliche Tempo einlässt. Aber apropos Mubi, da ist dann ja auch, wenn der Podcast online geht, ist The Beast, ebenfalls mit George McKay, da. Und den habe ich noch nicht gesehen und da bin ich sehr gespannt drauf. Lustigerweise geht der fast genauso lange. Also okay. Vielleicht wäre das sonst eine Alternative. Empfehle ich jetzt mal, ohne ihn gesehen zu haben.
Aber wenn er da nicht singt, dann gibt es jetzt schon Abzug in der B-Note. Also das, oder Lea Seydoux singt, einer von beiden. George McKay kann ich tatsächlich noch was empfehlen, was wir Stu und ich irgendwie bestimmt vor 5 Jahren besprochen haben. Der lief auf dem Fantasy Filmfest The True History of the Kelly Gang, wo er den berühmten gesetzlosen Ned Kelly in Australien spielt. Also es ist nicht der Film mit Heath Ledger als diese Figur, sondern mit George McKay. ein etwas anderer Take und nicht so das typische weder Biopic noch Historiendrama, was man erwarten würde. Mehr verrate ich dazu nicht. Ist ein etwas speziellerer, aber nicht uninteressanter Film. Gerne auch in die Besprechung reinhören. Aber gehört habt ihr da draußen jetzt mehr als genug von uns. Johannes, war ein sehr schöner Cast. Star Wars mussten wir auch wieder mit reinbringen. Es musste einfach sein, nicht nur wegen Moses Ingram. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann tut das jetzt natürlich beim Podcaster eures Vertrauens auf tele-stammtisch.de. Und wenn ihr uns dann natürlich umgehend dafür Feedback geben wollt, dann schaut auch gerne mal vorbei auf unserem Community-Discord-Server. Da quatschen wir über Filme, alles Mögliche etc. Da geht's immer wild und heiß her. Freut euch drauf, da mal vorbeizuschauen. Und ich bin an dieser Stelle raus und überlasse das End von The End natürlich Johannes. Ciao, ciao.
Ich würde einfach sagen, Lukas Wilben soll nicht für den nächsten Film Ryan Gosling besetzen, sondern George MacKay. Das ist auf jeden Fall der interessantere Darsteller. Ciao, ciao.
Ja, ich setze jetzt die Petition auf dafür. Macht's gut.